Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Alle HR-Tech-Afficionados können begeistert sich freuen jetzt. Ich habe nämlich zwei Männer am Start, die sich wirklich schon lange und intensiv und übrigens auch erfolgreich mit HR-Tech befassen. Das ist einmal Lukas Erlebach, der ist Co-Founder und CEO von dem Unternehmen, um das es gleich geht. Und dann Dennis Bauer, er ist CTO und das Unternehmen ist, ihr werdet es euch wahrscheinlich schon denken, Joblift. Herzlich willkommen, Dennis. Herzlich willkommen, Lukas.
Hallo, Gero.
Vielen Dank, Gero.
Freut mich sehr, dass ihr heute hier am Start seid. Und wie starten wir denn mal? Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Founding-Story von Joblift, auch wenn das schon ein paar Jährchen her ist. Wie ist es denn damals losgegangen, Lukas?
Ja, erzähle ich dir gerne. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ich war, bevor wir Joblift gestartet haben, bei Zalando. Und bei Zalando, über die 3 Jahre, wo ich für den deutschen Markt verantwortlich war, habe ich viele Sachen gelernt, die im Zusammenhang mit User Centricity standen. Also am Ende des Tages haben wir uns damals Fragen beschäftigt, wie bringe ich Männer zum Shoppen, möglichst Effizienz, wie verwirre ich sie nicht auf unseren Seiten, um das mal sinnbildlich darzustellen. Und viele der Herausforderungen, die wir im Jobmarkt gesehen haben, waren eigentlich die Identen, nämlich wie kann ich eine möglichst relevante Jobseeker-Experience gestalten. Und das hat mich und meine damaligen Co-Founder ein Stück weit dazu inspiriert, uns den Jobmarkt genauer anzusehen. Und wir haben dann uns, und ich war vor Zalando auch Berater, und ganz im Berater-Style haben wir uns den Markt angesehen. Und eine Sache, die da eigentlich sehr schnell klar wurde und die jetzt ja auch sehr, sehr evident in den Medien steht, nämlich das ganze Thema demografischer Wandel, das war eigentlich damals auch schon klar. Wir haben gesehen, dass das für Unternehmen zum Riesenproblem werden wird, auf kurz oder lang, aber eben auch am Ende des Tages für gesamte Gesellschaften. Und in dem Sinne, um das ein bisschen abzukürzen, haben wir gesehen, es ist ein Riesenproblem. Und wo es ein Riesenproblem gibt, gibt es ja auch in der Regel sehr große Opportunitäten. Und dementsprechend haben wir uns vor 6 Jahren, 2016, auf das Thema gestürzt. Da können wir darauf eingehen im Detail, aber wir haben uns dem Thema Recruiting sehr, sehr stark von der jobsuchenden Seite angenähert. Und hier insbesondere haben wir gesehen, dass eben schon sehr viele Plattformen, sehr viele Lösungen für klassische White-Collar-Berufe gab, also allen voran nur 1, 2 Namen zu nennen, eben LinkedIn, Xing hier in den deutschsprachigen Märkten. Und wir haben eigentlich gesehen, dass für den gesamten anderen Markt, ich nenne es jetzt einfach mal nicht akademischen Markt, eigentlich kaum Lösungen gab und vor allem kaum breite, also generalistische Lösungen gab. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir gegründet haben, kamen die ersten, sage ich mal, tief vertikal integrierten Lösungen auf, die sich zum Beispiel den Healthcare-Markt angesehen haben oder eben andere Bereiche. Aber wir haben damals eigentlich gesagt, wir wollen eigentlich die Go-To-Destination-Plattform für Blue- und Grey-Collar-Recruiting bauen und kann dann natürlich noch näher darauf eingehen, was wir damit meinen. Aber das waren so unsere Gedanken damals, als wir gegründet haben. Wir sind jetzt 6 Jahre into the game. Mit Covid, glaube ich, haben sich viele der Hypothesen, die wir damals hatten, einfach nochmal radikal beschleunigt so hart das natürlich auch für Unternehmen ist. Natürlich ist es auch Rückenwind auf unsere Industrie, aber dadurch haben sich viele der Trends, die wir damals schon gesehen haben, beschleunigt, ja, und sind jetzt eben aus Covid herauskommend extrem dynamisch am Wachsen, wie der gesamte Markt auch, und ist extrem spannend, in dieser Industrie zu arbeiten im Moment.
Super. Man muss das vielleicht mal so ein bisschen zahlentechnisch einordnen, weil in der Tat ja die Angebote im White-Collar-Bereich riesig sind und auch schon sehr früh am Markt waren. Allerdings vergisst man oft, dass natürlich die Mehrzahl der Beschäftigten, ich glaube, das sind so um die 30 bis 35 Millionen, in diesem Segment arbeiten, was ihr da auch bedient. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine Kiki-Veranstaltung, sondern da spielt sich ein Großteil des Arbeitsmarktes ab.
Ja, absolut. Also das ist in Deutschland, du hast richtig gesagt, also die Statistiken, die wir kennen, so 30 bis sogar 35 Millionen der deutschen arbeitenden Bevölkerung sind eigentlich dem, sage ich mal, nicht akademischen Markt zuzuordnen. Wenn man davon ausgeht, dass in Deutschland rund 45 Millionen arbeitstätig sind, da spricht man dann von mindestens zwei Drittel. Ja? Also das ist schon natürlich eine sehr, sehr hohe Anzahl. Und wenn man das ein Stück weiter denkt, dann ist es natürlich das Rückgrat, sage ich mal, aller deutschen Unternehmen, aber auch der öffentlichen Arbeit. Und gerade in den letzten zwei Jahren haben wir natürlich auch gesehen, wie eklatant wichtig so der, in Englischen würde man sagen, die Essential Worker oder Essential Workforce für das Funktionieren einer Gesellschaft, aber auch von Unternehmen sind. Also ja, das ist schon ein sehr, sehr großer Anteil. Und wir sind ja auch international tätig. Also wir haben in Deutschland zwar gestartet, sind aber auch in fünf anderen europäischen Märkten unterwegs und in den USA. Und dort gestaltet sich die Situation nicht anders. Also das ist eigentlich so ein Pattern, wie wir ihn in den, sag ich mal, westlichen Industrieländern eigentlich überall sehr, sehr ähnlich sehen.
Wir reden ja inzwischen auch eigentlich von dem von der Transformation eigentlich des Arbeitsmarktes weg vom Fachkräftemangel hin zum Arbeitskraftmangel, was das auch so ein bisschen widerspiegelt. Und du hast es eben schon angedeutet, die Corona-Krise hat diese Themen beschleunigt und die Digitalisierung noch dazu, wenn man sich allein nur vorstellt, was im Logistikbereich los ist, wie sich Einkaufen beispielsweise verändert hat, also gesamtgesellschaftlicher Wandel getrieben durch Technologie, getrieben durch aber auch die Pandemie, spielt euch in dem Fall echt in die Karten. Bevor wir da weiter drauf eingehen, Dennis, erzähl doch auch mal kurz, du bist ja nun der ITler hier in der Runde, wie bist du bei JobLift gelandet?
Ja, gerne. Also ich bin jetzt auch seit knapp 4 Jahren dabei und kam überhaupt nicht aus der Industrie, sondern ganz im Gegenteil. Als ich das erste Mal Gespräche mit Lukas gegangen bin, hatte ich so als ITler so eine gewisse Skepsis gegenüber dem ganzen Recruiting-Markt, habe aber relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich eine sehr, sehr spannende Industrie ist und vor allem auch, dass man mit moderner Technologie noch einiges bewirken kann. Und das hatte mich sehr, sehr interessiert und auch, als Lukas dann erzählt hatte, welche Datenmengen eigentlich zur Verfügung stehen über JobLift. Und das ist das Spannende, gerade diese Fokussierung auf den oder die Jobsuchenden ist natürlich extrem spannend, weil für uns immer die Frage war, wie können wir diese Datenmengen, Stichwort Big Data, wie können wir die nutzen, um wirklich eine sehr, sehr gute User Experience für den Jobsuchenden zu schaffen und dort auch das perfekte Matching hinzubekommen. Und das ist eigentlich das, worum sich bei uns von der technologischen Seite sehr, sehr stark dreht. Und das ist auch, wie man es hört, meine Passion. Also für mich ist immer so die Schnittstelle zwischen, wie kann ich ein perfektes Produkt bauen und wie schaffe ich es auch, das technisch umzusetzen. Das ist eigentlich das, was mich immer unheimlich reizt in meinen.
Ja, finde ich mega spannend. Man erkennt ja, also jetzt begleite ich diesen Markt schon seit über 20 Jahren, unglaublicherweise, und freue mich eigentlich total darüber, dass in den letzten, ich sag mal, ungefähr 6 bis 8 Jahren wir auch in Deutschland erleben, dass dieses ganze Themenfeld, ich nenne das einfach jetzt mal HR-Tech, regelrecht explodiert. Ne? Das sind natürlich ganz spannende Marktbedingungen, die wir gerade erleben. Ich glaube, dass auch diese Bedingungen recht nachhaltig sind. Selbst wenn man abends Nachrichten schaut und eigentlich nur noch die Hände vorm Kopf zusammenschlagen kann, Stichwort Ukraine-Krise, immer noch Pandemie und so weiter. Aber das Verrückte ist, auf den Arbeitsmarkt hat sich das noch nicht so dramatisch ausgewirkt oder anders ausgedrückt. Wir befinden uns im Moment immer noch in einem regelrechten Jobboom. Und das hatte ich persönlich gar nicht erwartet, als die Pandemie losging. Aber inzwischen glaube ich, dass die Entwicklung nachhaltig ist. Und wenn man auf die Demografiezahlen schaut, dann weiß man, dass wir bis 2030 auf jeden Fall jetzt aus einer Dienstleister-HR-Tech-Perspektive einen sehr, sehr spannenden Markt haben. Das gilt für Arbeitgeber umgekehrt auch. Die haben halt echt große Challenges und Herausforderungen. Da muss sich noch ganz viel verändern. Und kommen wir mal auf die Kandidaten zu sprechen. Für die ist das eigentlich, oder individuell betrachtet, ne, wenn man ganz gut qualifiziert ist, eine ganz angenehme Situation, wenn der Arbeitsmarkt so ist, wie er ist. Jetzt steht bei euch ja die Fokussierung auf die Candidate Experience, auf den Kandidaten absolut im Fokus. Hatte Lukas eben schon gesagt, habe da auch damals bei mir in der HR Startup Serie im Interview auch schon erläutert, und es ist ja auch naheliegend, ne? Also wenn ihr die Zielgruppen an den Start bekommt für Joblift, dann kommen die Kunden natürlich sowieso, das ist klar. Aber wie nähert ihr euch dem? Also Dennis, du hast gerade schon gesagt, Big Data spielt eine Rolle. Sag doch mal so ein bisschen anhand vielleicht von ein, zwei Beispielen, wie bei euch Candidate Experience sich im Produkt dann wiederfindet.
Zum einen muss man vielleicht vorne wieder bei dem Jobsuchen anfangen. Und da steht ganz im Mittelpunkt das Feature, das wir Jobcoach nennen. Und der Jobcoach ist letztendlich, man kann sich es vorstellen wie eine Konversation, die man mit einem Karriereberater führt. Und jeder, der sich irgendwie dran zurückerinnert, als das letzte Mal vielleicht vor einem Jobwechsel stand, am Anfang der Suche stellt man sich eine ganze Menge von verschiedenen Fragen. Ne? Was ist eine gute Firma für mich? Will ich eine große Firma, eine kleine Firma? Ist das Produkt für mich interessant? Welche Branche ist wichtig? Wie soll die Unternehmenskultur aussehen, etc.? Und wir versuchen mit dem Jobcoach eigentlich genau dieses Gespräch zu imitieren und dabei wie so eine Art Fingerabdruck des Jobsuchenden zu erstellen. So ein bisschen die ketzerische Vision ist, wir versuchen den Jobsuchenden besser zu verstehen als er oder sie sich selbst. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke dabei. Das heißt, ganz, ganz viele kleine Datenpunkte, die für den Suchenden relevant sind. Das ist auf der einen Seite. Ne? Dann haben wir im Prinzip so eine Art Profil oder Fingerabdruck über den Jobsuchenden. Und dann müssen wir eigentlich genau das Gleiche auf der anderen Seite machen. Das heißt, wenn wir uns die Stellenanzeigen anschauen, die sind eigentlich immer noch genau so wie vor 10 oder 15 Jahren geschrieben in Prosa, eine A4-Seite. Und ist mühsam zu schreiben, ist genauso mühsam, die zu lesen, zu analysieren und vor allem für Technologie sehr, sehr schwierig zu verstehen. Was ist denn eigentlich genau das Profil? Man weiß ja, die Jobtitel sind auch nicht immer aussagekräftig etc. Das heißt, wir versuchen auf der Seite mit modernster Machine Learning-Technologie auch dort wie so eine Art Fingerabdruck des Jobs zu erstellen. Ja, und dann haben wir im Prinzip den Fingerabdruck des Jobsuchenden, den Fingerabdruck des Jobs. Und dann geht es darum, Matching-Technologie zu bauen, die diese beiden Elemente zusammenbringt und dir dann am Ende idealerweise sagt, dieser Job, der scheint ein ganz guter Fit für dich zu sein. Das ist im Prinzip so sehr High-Level das, was wir uns auf die Fahnen schreiben und worauf wir hinarbeiten.
Fangen wir nochmal kurz mit diesem Jobcoach an. Ist das ein Chatbot gewissermaßen?
Ja, ist eine gute Frage, weil die Analogie wird oft verwendet. Es ist eine ähnliche Konversation wie mit einem Chatbot, aber ich glaube nicht unbedingt an das Medium-Chat, sondern es ist tatsächlich so, dass es bei uns integriert ist in unsere ganz normale Website. Und wir stellen dir im Prinzip kontinuierlich Fragen und fangen erstmal sehr, sehr High-Level an. Suchst du einen Vollzeit- oder einen Teilzeitjob? Ne? Was für eine Stelle suchst du? Ist für dich Homeoffice zum Beispiel wichtig? Gerade jetzt in Pandemiezeiten haben sich die Bedingungen da verändert. Geht dann aber viel spitzer, sodass wir in verschiedene Verticals dann auch reindenken und zum Beispiel im Healthcare-Bereich dann fragen, Krankenschwester, Krankenpfleger, ist es für dich wichtig, in der Praxis zu arbeiten, in der Klinik oder ähnliches? In welchem Fachbereich kennst du dich aus, etc.? So dass es dann sehr, sehr spezifisch und spitz wird, bis wir wirklich verstanden haben, was ist der ideale Job für diese Person. Ja? Also insofern, die Analogie ist richtig, aber Chatbot nicht im Sinne von jetzt wirklich, es wird gechattet und geschrieben, sondern es gibt im Prinzip eine Konversation über Fragen und in der Regel Multiple-Choice-Antworten.
Okay, habe ich High-Level verstanden, auf jeden Fall.
Kannst du gerne bei uns auf der Joblift-Webseite direkt ausprobieren.
Ja, da bin ich parallel natürlich schon drauf, aber ich muss mich jetzt hier auf das Interview konzentrieren, das mache ich hinterher. Ganz genau. Nein, aber gucken wir uns nochmal die andere Seite an, nämlich die Unternehmensseite. Also ihr habt schon gesagt, Prio und Start war bei den KandidatInnen, bei den latent Jobsuchenden. Jetzt ist es ja so, dass Unternehmen bei Joblift halt auch dann Jobs hinterlegen können. Aber irgendwie müssen die ja an die ganzen Talente rankommen und können nicht immer davon ausgehen, dass sie alle auf Joblift unterwegs sind. Ne? Und auch da habt ihr, glaube ich, entsprechende Angebote für Unternehmen jetzt.
Ja, kann ich vielleicht kurz übernehmen. Ich glaube, aus Unternehmenssicht das Spannende mit Joblift zu arbeiten ist, dass wir jetzt nicht nur, wie Dennis gerade ausgeführt hat, einen sehr spannenden Technologieansatz haben, der im Endeffekt auch wirklich auf das Kompetenzmatching abzielt, sondern darüber hinaus halt noch ein sehr, sehr breites Distributionsnetzwerk, Netzwerk von Marketingkanälen anbieten. Mhm. Also das heißt, wenn ein Job gepostet wird, wird der logischerweise bei uns auf der Seite gepostet, sprich alle User und alle Kandidaten, die bei uns registriert sind oder im Joblevel einfach top of mind bereits ist, sehen diesen Job natürlich, aber darüber hinaus haben wir über die letzten sechs Jahre quasi unseren zweiten großen Pfeiler, nämlich unser Performance-Marketing-Netzwerk aufgebaut. Und da geht es natürlich um so, wenn man das so will, vereinfacht gesagt, Kanäle, die aktiv suchende Kandidaten beinhalten, aber eben auch sehr stark die sogenannten passiv oder wir sagen eher latent Suchenden betreffen. Warum ist das wichtig? Weil man sieht einfach, und da gibt es auch einen Generationenunterschied, aber speziell die jüngeren Generationen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, Stichwort Generation Z, sind nicht mehr auf den klassischen Medien, Jobplattformen unterwegs, um Jobs zu suchen. Und da komme ich wieder zurück zu meinem Eingangsstatement, dass wir einfach gesehen haben, dass es im Blue- und Grey-Collar-Bereich eigentlich wirklich keine geeignete Plattform gibt. Ja, also die Kandidaten verwenden kein LinkedIn, um nach Jobs zu suchen. Mhm. Und insofern muss man dort sein, wo die Kandidaten sind und wo sie eben auch empfänglich sind für die Informationen. Und da haben wir eben über die letzten sechs Jahre sehr, sehr viele Daten sammeln können und haben dann sehr, sehr performantes Netzwerk an unterschiedlichsten Kanälen für uns und für unsere Kunden entdeckt.
Jetzt springe ich mal rum. Also ihr spielt dann wahrscheinlich die Anzeigen der Kunden in Snippets aus auf verschiedene Kanäle, halt die jeweils relevanten Kanäle für die betreffende Zielgruppe, um die es gerade geht. Und wenn die da draufklicken, dann landen die wieder auf Joblift oder wie ist der Weg?
Ja, absolut. Genau. Also das ist genau richtig. Ja, das ist genau richtig beschrieben. Also es ist am Ende des Tages ja auch ein Data Game, wenn man so will. Also man muss genau wissen, und jetzt nörde ich ein bisschen rum, aber man muss ja zum einen genau wissen, welche Kanäle haben eine gewisse Relevanz für welche Jobkategorie beziehungsweise für welche Jobsuchenden. Ja, und das kann sehr, sehr breit streuen. Also wir haben zwar gesagt, vor allem Blue- und Grey-Collar, aber jeder, der sich schon mal ein bisschen mit dem Begriff vor allem Grey-Collar auch auseinandergesetzt hat, weiß, wie divers und heterogen diese Gruppen dahinter sein können. Und da geht es von Mechatroniker bis Krankenschwestern bis zu Flugzeugpiloten etc. Und dementsprechend muss man da auch Datenpunkte sammeln. Und das haben wir eigentlich über die letzten Jahre eben gemacht und haben deswegen da eine ganz gute Aufstellung.
Na super. Wenn man euch zuhört, dann ist, glaube ich, auch klar, dass die Unternehmensgröße für eure Kunden eigentlich völlig irrelevant, ne? Bei euch können kleine Unternehmen genauso schalten. Schalten ist vielleicht das falsche Wort. Also, oder? Sagt ihr das? Stellenanzeigen schalten bei euch? Ja, wahrscheinlich doch.
Also. Ja, kann man auf alle Fälle machen, ja. Richtig. Also bei uns, wir haben spezifische Lösungen für unterschiedliche Kundengruppen, also sowohl für den Bäcker oder das kleine Café um die Ecke, die in der Regel, ein, zwei, drei Leute vielleicht auf das Jahr verteilt suchen. Und auf der anderen Seite auch genau für Großkunden, die über 100 Leute pro Monat suchen. Also wir decken eigentlich alle Fragestellungen, wenn man so will, ab und lässt sich alles über unser Produkt bewerkstelligen.
Wie sieht's denn aus, wenn ihr jetzt sagt, okay, die letzten sechs Jahre waren erfolgreich, der Markt spielt auch in die richtige Richtung, hört sich ja erstmal alles toll an und glaube ich euch auch total. Aber wie geht die Reise weiter für Joblift? Was sind so eure nächsten Ziele? Was wollt ihr technologisch noch sozusagen erweitern? Oder vielleicht auch, welche Märkte wollt ihr noch angehen?
Mhm. Ja. Dennis, kannst du dann auch sehr gern ergänzen, weil ich lege einfach mal los. Gefühlt waren ja die letzten zwei Jahre für uns, muss man sagen, obwohl wir jetzt schon sechs Jahre unterwegs sind, eigentlich fast nochmal wie ein Neustart oder eben ein Accelerator. Du hast das vorhin ja auch schon erwähnt. Konzepte von neuer Arbeit beziehungsweise auch diese massive Imbalance zwischen offenen Stellen und Jobsuchenden hat natürlich für uns auch einige der Ideen, die wir immer schon hatten, Stichwort Jobcoach etc., massives Wasser auf unseren Mühlen. Und deswegen fühlt es sich fast so ein bisschen an, als ob wir jetzt, obwohl wir schon sechs Jahre dabei sind, eigentlich fast nochmal neu durchstarten. Und für uns im Fokus steht auf der einen Seite gerade, und das haben wir auch mit der letzten Finanzierungsrunde gesagt, eigentlich mehr Fokus auf horizontale, auf vertikale Integration und weniger auf horizontales Wachstum. Sprich, wir sind schon in 5 oder 6 sehr, sehr relevanten Märkten, decken dadurch fast 75% der globalen HR-Spends ab. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen eigentlich in den Märkten, in denen wir sind, tiefer vertikal integrieren. Das heißt ganz konkret auf der jobsuchenden Seite, wie schon ausgeführt, über den Jobcoach, aber dann gerade eben auch auf der B2B-Seite mit unseren Kunden an gemeinsamen Lösungen arbeiten. Das heißt, auf der einen Seite, kann Dennis sicherlich noch einiges dazu sagen, arbeiten wir eben genau an sehr spezifischen Tech-Lösungen für Kunden, sowohl KMUs als auch Enterprise-Kunden. Ich glaube, da sind noch sehr, sehr spannende Sachen, die wir, an denen wir da gerade arbeiten. Ich glaube, was steht sonst auf der Roadmap? Gerade im Bereich, im Bereich Recruiting, beziehungsweise auf der jobsuchenden Seite, das Thema Brand Building. Wir haben jetzt die letzten Jahre sehr stark über Content getrieben, ein bisschen Branding gemacht, aber da geht noch deutlich mehr, und Stichwort unser Ambitionslevel für bis 2025 ist ja in der Tat, die Go-To-Destination-Plattform für Blue- und Grey-Collar-Recruiting zu werden. Sprich, da haben wir auch einige Initiativen geplant, um unsere Brand hier noch größer zu machen und eben nicht nur in Deutschland, sondern über unsere europäischen Märkte hinweg ebenfalls.
Spannend. Ja, von der Produktseite würde ich noch kurz ergänzen. Also es sind im Prinzip 3 Bereiche, in die wir rein investieren. Das eine ist eben, wir haben den Jobcoach gerade angerissen, also alles rund um den Jobsuchenden, das heißt den Jobcoach noch in weitere Branchen oder Industries reinzubringen. Das ist der eine Punkt. Der zweite große Punkt ist das ganze Thema Matching und wirklich Verständnis auf beiden Seiten zu generieren. Das heißt also wirklich den User noch besser zu verstehen, die Jobs noch fein detaillierter zu analysieren und dann das Matching darauf zu bauen. Und dann der dritte große Bereich, den Lukas gerade erwähnt hatte, ist Richtung B2B. Wir waren die ganze Zeit ja eher in Richtung Jobboards unterwegs, und jetzt werden wir verstärkt auch in die einzelnen B2B-Segmente reingehen und dafür dann auch ein entsprechendes Portal aufbauen. Das hatten wir bislang noch gar nicht, aber es soll die Möglichkeit dann geben, dass man direkt auch bei uns Jobs posten kann, dass man bei uns Kampagnen auch verwalten kann, managen kann und entsprechend auch direkt Kandidaten bei uns sourcen kann, was, glaube ich, gerade im Blue-Color-Bereich oder im nicht-akademischen Bereich auch wirklich eine sehr, sehr spannende Sache ist, weil es das bislang in der Form so noch nicht gibt.
Tja, also ich würde mal sagen, keine Langeweile bei JobLift.
Ganz und gar nicht.
Lass uns mal kurz über JobLift als Arbeitgeber sprechen, ne? Ich glaube, ihr seid so ein bisschen über 100 Menschen, wenn ich richtig informiert bin, sitzt ihr in Berlin und Hamburg, ne? Wie sieht es denn mit eurem eigenen Wachstum aus? Ihr braucht doch wahrscheinlich auch Leute, oder? Wie ist das?
Absolut, ja, also wir sind ja dem quasi der Arbeiterlosigkeit, wie sie ja in den Medien immer beschrieben wird, ja, dem entkommen wir nicht. Also auch wir sind das natürlich, wo wir, sag ich mal, am Anfang, als wir gestartet haben, war, glaube ich, die kritischste zu besetzende Position wie immer IT, ja, und mittlerweile sieht man eigentlich eine ähnliche Tendenz, ähnliche Muster querbeet, ja, egal ob das Sales oder Customer Service ist. Dementsprechend umso wichtiger ist es natürlich, an der Employer Brand zu arbeiten, an Themen wie Diversität zu arbeiten, an Themen wie Employer Value Proposition zu arbeiten. Ich glaube, wir, auch für uns waren natürlich die letzten 2 Jahre sehr erkenntnisreich, gerade was das Thema Remote Work anbelangt. Ich glaube, wir waren auch davor schon sehr, sehr offen dem Thema gegenüber, aber gerade natürlich in einem Startup, das natürlich auch sehr stark von Kultur geprägt ist, das sehr stark auch von einem Miteinander gelebt hat, ist es uns schon auch wichtig, jetzt aus Corona herauskommen, einen Weg zu finden, wo wir auch unsere Mitarbeiter ab und an wieder zusammenbringen, um eben diese Kultur weiterzuentwickeln und auch zu leben. Aber ja, also das ist natürlich für uns auch sehr, sehr spannend, und wir versuchen dort in dem Bereich natürlich voranzugehen.
Jetzt wird Saatkorn ja in erster Linie von angehenden oder bereits erfahrenen HR-LerInnen gehört. Schaut mal auf der Careers-Seite bei Joblift vorbei. Da gibt es 4 recht spannende Rollen auch für HRler. Tech Recruiter, Junior Talent Acquisition Manager, HR Manager generell, Senior Talent Acquisition Manager. Also wer das jetzt alles spannend fand und Bock hat, vielleicht für Joblift zu arbeiten, der kann da ja mal reinschnuppern, sage ich mal an der Stelle. Ja, was mich nochmal interessiert, ihr seid jetzt in diesem Markt seit 2016 unterwegs. Gibt es Dinge, die euch in letzter Zeit inspiriert haben, wo ihr sagt, das müsste, die Studie müsstet ihr eigentlich kennen oder was weiß ich, die Podcast-Folge oder das Buch? Gibt es da irgendeinen Tipp, den ihr den ZuhörerInnen hier mit auf den Weg geben wollen würdet?
Ja, weil, kann ich mal übernehmen. Also generell, ich glaube, wir waren immer oder wir schauen, andersrum, lass mich anders anfangen. Ich glaube, die ersten 5 Jahre haben wir ja schon sehr, sehr stark auf Tech gesetzt, auf Produkt gesetzt und haben uns auch sehr viel eben an anderen Industrien abgesehen, also gerade produktzentrierten Industrien. Und kommen jetzt eigentlich so in den Bereich, wo wir sagen, okay, jetzt bauen wir eine Sales-Organisation on top darauf auf. Sprich, in den ersten Jahren eben wahnsinnig viel gemacht, eben im Produktbereich, was man dann natürlich, Dennis, hast du sicherlich denn die ein oder andere Empfehlung, die welche dem mehr technologieaffinen Leuten zusagt. Ich glaube, im Thema Studien etc., was natürlich jetzt sehr, sehr relevant ist für Unternehmen, ist das ganze Thema Führungsverhalten, Leadership, gerade in einer Remote-Organisation. Ja, und das sind auch Themen, mit denen wir uns ja aktiv auseinandersetzen. Also wie kann man in einem Unternehmen, wo man sich nur relativ selten sieht, vor allem wo auch viele junge Mitarbeiter sind, wie kann man da Leadership weiterleben, die Leute engaged halten? Und genau, ich glaube, da gibt es beliebig viele Bücher. Ich persönlich fand immer Extreme Ownership, das eher ein unkonventionelleres Buch aus dem Bereich Führungsverhalten, sehr inspirierend, von dem Ex-Navy SEAL geschrieben. Aber ich glaube, gerade für Leader ist das zum Beispiel, fand ich einige sehr gute Tipps und Anknüpfungspunkte da drinnen.
Super, danke, Schau. Lukas.
Ich schaue mir mal eine ganze Menge verschiedene Startup-Companies, gerade im HR-Tech-Bereich an. Und da muss man sagen, ich glaube, du hast es auch eingangs erwähnt, da tut sich einfach unglaublich viel. Es ist wirklich spannend, wie einfach insgesamt technologische Trends jetzt auch immer mehr in den HR-Tech-Bereich reinkommen, um da einfach so ein paar Sachen zu nennen. Ich hatte gerade vor 2 Wochen mit einer Company gesprochen, die CV-Parsing macht. Kein neues Thema, aber mit GPT-3 und das weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich zu geeky für deine Hörerschaft, aber das ist im Prinzip ein ganz neues AI-Modell, das sehr, sehr spannend ist und eigentlich eher für Textgenerierung verwendet wird, aber die haben damit super tolle Ergebnisse erzielt und damit auch deutlich die großen Platzhirsche, die eigentlich Technologie die letzten 10 Jahre verfeinert haben, geschlagen. Ja. Und das zeigt einfach, dass wenn man die neuesten Trends, die sich gerade im Tech-Bereich tun, wenn man die anwenden kann auf HR-Tech und auf speziell unsere Domäne, dann ist da noch unglaublich viele Möglichkeiten. Und das finde ich halt unglaublich spannend in dem Bereich.
Super, danke, Dennis. Und auch danke, Lukas. Ganz toll, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich finde es mega spannend, was ihr mit Joblift macht. Werd das natürlich aus der Saatkornbrille weiter beäugen, beobachten. Und ich bin mir ganz sicher, ihr wart nicht das letzte Mal zu Gast hier. Ganz lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und euch wünsche ich weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg mit Joblift.
Super, vielen Dank, Gero.
Danke, Gero. Danke dir.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode, aber ich habe noch was für dich. Denn ich schätze, dir geht's genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting-Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen, oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22 Festival statt. Unter anderem mit Kaba Yonossi, mit Fissmann Personalvorständin Frauke von Poirier, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Strelecki. Am besten gehst du mal direkt auf die Webseite www.rc22.de. Da findest du alle bisher feststehenden SpeakerInnen und es gibt auch Early-Bird-Tickets. Würde mich total freuen, wenn wir uns da treffen. Alles Liebe und bis bald live und in Farbe. Tschüss.